Sie sagen, wir müssen es mit Sachen füllen. Peter Grosse hat in seinem Buch Multi-Optionsgesellschaft geschrieben, auf der Suche nach mehr gründet die Moderne. Better, faster, bigger, more. Schneller, größer, weiter, immer mehr. So wie bei Ihnen. Das hat angefangen mit den beiden Handys und dann die Freisprechanlage und dann die neuen Kleider in Pink und Blitzblau, dann der 130er, 320er und dann die Badewanne mit Whirlpool und dann der elektrische Garagenöffner und dann das Biobett, ganz toll, und dann die neue Dienstwohnung mit Dienstauto. Jeder will immer mehr und mehr, hat Anna gesagt. Aber ein Leben ist nicht herausgekommen, nicht immer mehr und mehr, sondern immer weniger und weniger, geschweige denn ein erfülltes Leben. Erfülltes Leben ist dann, wenn es gefüllt wird. Die andere Möglichkeit ist das Rezept des Rentners. Er sagt, wir müssen es mit Reisen füllen. Wir leben gegenwärtig eine Völkerwanderung der Rentner zu Land, zu Wasser und in der Luft. Und so war ich ja auch in den letzten 3 Wochen drüben in Brasilien. Und die Freunde, die Geschwister dort hatten auch für solch ähnliche Vorträge die Messehalle in der wunderschönen Stadt Blumenau gemietet. Wissen Sie, hier in Pforzheim bin ich nur der Vorboxer, der Schauboxer, die Champions, der Felden und der Barzani, die kommen später. Heute habe ich gelesen, heute Morgen, beim großen Weltmeistersatzkampf, wenn die Amerikaner Holyfield und irgendwie einen anderen Namen miteinander kämpfen werden, dann darf der Klitschko, dieser Boxer aus der Ukraine, der jetzt eben unseren Schulz zusammengehauen hat, dann darf der vorher einmal kurz in den Ring steigen und so wörtlich, um Appetit zu machen, um die Leute auf den Geschmack zu bringen. Wissen Sie, ich bin der Klitschko von Pforzheim. Die Besseren, die kommen erst. In Blumenau war ich der Champion, dachte ich. Nach dem ersten Vortrag kam eine Dame in gebrochenem Deutsch und sagte, Ihr Vortrag war schön. Und die Übersetzung, die war noch schöner. Aber am schönsten war Ihr Dialekt. Ich höre Ihren Dialekt so gerne. Meine Mutter kommt auch aus Russland. Verstehen Sie? Erfülltes Leben. Mann, oh Mann, du. Erfülltes Leben ist dann, wenn es gefüllt wird. Die dritte Möglichkeit ist das Rezept des Funktionärs. Alexander Solzhenitsyn hat in seinem herrlichen Buch Die Krebsstation von Jefrim geschrieben, jenem vitalen, lebenshungrigen Bossen von der Taiga. Der kannte das Wort Krankheit überhaupt nur aus dem Wörterbuch. Und eines Tages wurde er in der Krebsklinik eingeliefert. Zuerst glaubte er an einen üblen Scherz, dann an eine Fehldiagnose und dann an ein plötzliches Wunder. Aber die gefährlichen Metastasen fraßen weiter. Und in diesen schweren Wochen, in diesen Depressionen, stieß er auf ein Buch von Leo Tolstoi mit dem Titel »Wovon lebt der Mensch?« Dieses Buch ergriff ihn. Wovon lebt der Mensch? Dieses Buch machte es ihm immer schwerer. Wovon lebt der Mensch? Mit diesem Titel attackierte er seine Leidensgenossen. Wovon lebt der Mensch? Der eine sagte vom Arbeitslohn, der andere vom Essen, der dritte von der Luft. Und der neu eingelieferte Funktionär sagte, und das überzeugte ihn, Das kann doch gar keine Frage sein. Der Mensch lebt von den Ideologien. Nun, unsere Erfahrungen mit den Ideologien, westlich oder östlich, sind so, dass sie nicht mehr und mehr, sondern immer weniger und weniger Leben bringen. Erfülltes Leben ist dann, wenn es gefüllt ist. Die vierte Möglichkeit ist das Rezept des berühmt-berüchtigten jungen Mannes. Er sagte, wir müssen es mit Freiheit füllen. Die Bibel erzählt von ihm. Leider wird er immer wieder als der sogenannte verlorene Sohn abqualifiziert. Nein, nein, er war kein sturer Revoluzer, der sich der Marx und Lenin studierte, der den Bart wachsen ließ, der sich eine Lederjacke besorgte und der sich an den Umsturz der häuslichen Verhältnisse machte. Nö, ihm gefiel es zum Hause zuerst gar nicht so schlecht. Er war auch kein verspäteter Aufklärer, so ein Fußgänger des 18. Jahrhunderts, der seinen Vater und seinen Gott für tot erklärte. Er wusste, dass er einen Vater hat und mit dem zu reden ist. Er war auch keiner vom Jet-Set, der irgendwo in Monaco wohnte, der in Las Vegas spielte und der im Golf von Mexiko surfte. Nein, nein. Dieser junge Mann war ein Denker, der seinen Kopf nicht nur zum Kopfballspiel einsetzte, sondern auch zum Nachdenken. Und dabei kam er auf drei Denkschlüsse. Und er sagte erstens, erfülltes Leben ist kein vertrotteltes Leben. Das ewige Einerlei kann es doch nicht sein. Aufstehen, essen, arbeiten, essen, Feierabend, essen, schlafen. Aufstehen, essen, arbeiten, essen, Feierabendessen, schlafen, aufstehen, essen, arbeiten, essen. Das ist ja der Rhythmus einer Ameise. Und Glück und Behagen als Selbstzweck, hat Albert Einstein, der klügste Mann der Welt, gesagt, Glück und Behagen als Selbstzweck ist das Ideal einer Schweineherde. Nö. Ein vertrotteltes Leben ist es nicht. Zweiter Denkschluss. Erfülltes Leben ist kein arbeitsreiches Leben. Ich weiß, was ich sage, besonders im süddeutschen Raum. Ich weiß schon, was Arbeit ist, aber ich muss Ihnen doch noch meine schönste Geschichte überhaupt erklären und erzählen. Ich bin von Stuttgart weggezogen, nachdem ich den Dienst nun vollendet, abgeschlossen hatte. Ich halte ja immer noch den Pfarrer als den schönsten Beruf der Welt. Bloß hat er einen einzigen Nachteil. Wenn man mit 62 in den Ruhestand geht, dann wird einem das Dach über dem Kopf weggezogen. Plötzlich steht man auf weiter Flur allein. Ich hatte nichts geerbt und hatte kein Grundstück, meine Frau auch nicht. Und ich sagte zu meiner Frau, du, ich habe falsch geheiratet. Du hast nichts gebracht. Und dann sagte sie zu mir, Konrad, ich auch. Aber so fanden wir schließlich doch ein kleines Häuschen, droben auf der Schwäbischen Alb, bezahlbar für einen Rentner im Neubaugebiet. Und als wir dort einzogen, passierte das Nette, dass der Nachbar, vielleicht 30 Jahre alt, über die Straße kam und sagte, ich heiße Norbert, wie heißt du? Mach ich nicht schlecht. Nicht schlecht. Ich heiße Konrad. Dann sagte er, Konrad, ich habe eine Frage. Als dieses dein Haus gebaut wurde, habe ich dich überhaupt nie auf der Baustelle gesehen. Unmöglich, gell? Hast du so viel Geld, dir dein Haus bauen zu lassen? Ich sagte, nee, Freund, dieses Haus gehört nicht mir. Dieses Haus, ich wohne hier in Miete. Dann hätten sie sehen sollen. Dann ging der 2 Meter zurück, schaute mich von unten nach oben und oben nach unten an und sagte, Konrad, hast du nichts geschafft? Ja. Immerhin, ich habe es nach Pforzheim geschafft und ich hoffe, dass Sie nicht so geschafft sind, dass Sie überhaupt noch zuhören können. Ich weiß schon, was Arbeit ist, aber Wilhelm Busch wies immer darauf hin, dass er sagte, nur Arbeit war dein Leben. Nie dachtest du an mich, so wie wir es immer noch auf Todesanzeigen lesen. Nur Arbeit war dein Leben, nie dachtest du an dich. Das ist der Spruch nicht für einen Menschen, sondern für einen alten Karrengaul. Liebe Freunde, nur Arbeit, Leben ist doch nicht nur ein arbeitsreiches Leben. Und dritter Denkschluss, erfülltes Leben ist kein narkotisiertes Leben. Das Gefühl der Sinnlosigkeit, das gegenwärtig ohne Pass jede Grenzen überschreitet, erzeugt Fluchtgedanken. Nur weg aus diesem Einerlei, nur weg aus diesem ganzen Getriebe und hinein in die Disco, in den Alkohol, in die Rhythmen, in die Drogen und schließlich in den Selbstmord. Aber man lebt doch nicht, um sein Leben zu zerstören. Man lebt doch nicht, um nicht zu leben. Leben, erfülltes Leben, ist kein vertrotteltes Leben. Und deshalb sagte er sich, und an diesen Problemen saß er. Erfülltes Leben ist dann, wenn es mit Freiheit gefüllt ist. Und Freiheit beinhaltet das Grundrecht auf Leben und das Selbstbestimmungsrecht des Lebens. Einmal das Grundrecht des Lebens. Liebe Freunde, es geht doch nicht an, dass wir einem 8 Wochen oder 10 Wochen alten Kind unter dem Herzen der Mutter sagen, mein liebes kleines Kind, du störst unsere Kreise. Jetzt kann die Mama nicht mehr zum Arbeiten. Wir können nicht mehr zum Urlaub. Du bist einfach ein Querschläger. Dich brauchen wir nicht. Du bist fehl am Platze. Schauen Sie doch einem Kind in die Augen, wie gerne dieses Kind lebt, genau so wie Sie. Jeder hat ein Grundrecht auf Leben. Es geht doch nicht an, dass wir einem alten Mann im Altenheim, der mit 90 Jahren am Tropf hängt, sagen, nun, mein lieber Alter, nun hast du aber genug gelebt. Einmal muss Schluss sein. So viel Geld haben wir nicht und so viel Hilfspersonal, Pflegepersonal können wir nicht aufbringen, um dich noch weiter hier zu ernähren. Wer so viel erlebt hat, der kann jetzt gehen. Du gehörst weg vom Tropf. Wir sind ja nicht Richter über Leben und Tod. Jeder hat ein Grundrecht auf Leben und jeder hat ein Selbstbestimmungsrecht des Lebens. Es geht doch nicht an, dass der eine nur in Favelas, in Elendsvierteln und Ghettos leben darf. Es geht doch nicht an, dass der eine nur in ideologischen Raster denken darf. Es geht doch nicht an, dass man seines Glaubens nicht leben darf. Jeder hat ein Grundrecht auf Leben und Selbstbestimmungsrecht des Lebens. Das ist die Freiheit, die wir brauchen. Erfülltes Leben ist, wenn wir es mit Freiheit füllen. Und daran saß der junge Mann. Und dann tat er etwas Entscheidendes. Er verglich seinen Lebensraum mit dem Spielraum, den ihm sein Vater einräumte. Mein Grundrecht ist unbestritten, aber mein Selbstbestimmungsrecht. Und dabei überkam ihn die Angst, er könnte etwas versäumen. Er könnte dieses Leben nicht ganz voll auskosten. Er könnte den Becher des Lebens nicht bis zur Neige austrinken dürfen. Ich frage vor allem viele junge Leute, ist das nicht unsere geheime Angst? Warum wir immer wieder zurückziehen, ganz Christ zu werden? Wir könnten etwas versäumen. Wir könnten zu kurz kommen. Wir könnten den sprudelnden Kelch nicht bis zur Neige trinken. Und weil er daran saß, spielte er mit dem Gedanken, er spielte nicht Prometheus, der sich gegen Gott auflehnte, sondern er spielte mit dem Gedanken, weil dieser Vater mir letztlich nur die kurze Leine gibt, deshalb führe ich ein Hundeleben. Aber ich will ja wie ein Mensch leben und deshalb muss ich diese Verbindung kappen. Und weil Gedanken, mit denen wir spielen, plötzlich die Herrschaft über uns gewinnen, deshalb kam es zu jenem denkwürdigen Gespräch. Papa, hast du einen Augenblick Zeit für mich? Bub, immer. Für dich habe ich immer Zeit. Komm, in mein Büro. Dort sitzen sie sich. Der Vater holt eine Cola. Er zündete seine Pfeife an und sagte, nun Bub, komm, schieß los, rück raus, der druckst umeinander. Und dann sagte er, du Vater, weißt du, wenn es hier ist zu eng, ich möchte gern mehr Freiheit. Ich möchte, weißt du, ein ganz erfülltes Leben, mit in die Stadt. Du, gib doch mir jetzt schon das Geld, das du ja für mich schon aufbewahrt hast als Erbe. Und nun schauen Sie auf den Vater. Der legt nicht die Pfeife weg. Und er sagt nicht, du Würschchen, dein Denkschluss ist ein Kurzschluss. So einfach liegen die Dinge nicht. Man kann ja das Leben auch verspielen. Nein, der Vater, der schlägt nicht mit der Faust auf den Tisch und sagt, solche Unverschämtheiten dulde ich nicht in meinem Hause. Das Geld und du bleibst hier. Nein, der Vater fing auch nicht an zu weinen. Da kamen keine Krokodilstränen, die ihm über die Wange liefen, und sagte so, das ist der Dank für 18 Jahre Kleidung, für 18 Jahre Erziehung, für 18 Jahre Essen. Oh, Undank ist der Weltenlohn. So sagte dieser Vater nicht. Der stand auf, der ging ins Konto, machte auf, blätterte ein paar Mille heraus und sagte, bitte. Der Vater zwang den Sohn nicht. Der Vater zwingt niemand. Der Vater zwingt auch dich nicht. Jeder kann gehen. Wir sind keine Marionetten, die nur an Fäden hängen. Wir sind keine Puppen, die nur auf den Fingern tanzen. Wir sind keine Lebewesen, die nur von Instinkten getrieben sind. Wir sind Menschen mit einem Grundrecht auf Leben und Selbstbestimmungsrecht des Lebens. Jeder, auch Sie, jeder darf gehen. Ich weiß von jenem Mann, jungen Mann, der ist ausgetreten aus der Kirche. Mit diesem alten Hut habe ich abgeschlossen. Und als er später ein Mädchen kennenlernte, dann ging er nicht doch noch zum Pfarrer, weil man ja doch nicht ungetraut einfach in eine Ehe kann und man das vor den Freunden ja nicht verantworten kann. Nein, er ließ sich nicht trauen, er ging. Und als das erste Kind geboren wurde, da ging er nicht doch zur Taufe, weil man ja nichts an seinen Kindern versäumen dürfe. Nein, er ging. Und als die Mutter starb und beerdigt werden sollte, da ging er nicht doch noch mal zum Pfarrer, weil man ja alte Menschen nicht wie Hunde verscharren dürfe. Nein, er ging. Und als es selbst mit ihm schlecht ging, es ihm schlecht ging, da holte er nicht doch noch einen Freund, um mit ihm zu beten, weil man ja nicht weiß, was doch noch auf einen zukommt. Nein, er holte niemand. Er ging. Er sagte, wenn schon, dann schon. Wenn schon leben ohne Gott, dann auch sterben ohne Gott. Finde ich ehrlich. Wenn schon leben ohne Gott, dann auch sterben ohne Gott. Und dann war er weg vom Fenster. Und dann war er in der City. Seine Wohnung hatte Geschmack und Niveau. Die Leute drehten sich auf der Straße um, wenn er in seiner tollen Garderobe daherkam. Pink und blitzblau. Ein Leben voller Liebe. Liebe zu den Frauen, Freundinnen en masse. Liebe zum Alkohol. Der Wein und das Bier floss in Strömen. Liebe zum Essen. Die Speisekarten waren ein Gedicht. Einfach ein erfülltes Leben voller Liebe. So dachte er. Und dann passierte es. Wissen Sie, Saint-Exupéry, der französische Philosoph und Kampfflieger, der sagte, man kann nicht immer aus vollen Eisschränken leben. Man kann es nicht. Man kann nicht immer aus dem Vollen schöpfen. Man kann nicht immer Kaviar essen und Whisky trinken. Man kann nicht immer auf den Bildschirm starren. Man kann nicht immer in den Urlaub gehen. Man kann nicht immer ein flottes Leben führen. Man kann es nicht immer. Einmal ist die Grenze erreicht. Einmal ist die Grenze erreicht. Er begann die Weiber zu hassen, die nur an seinem Geld interessiert waren. Er begann die Kumpels zu hassen, die nur an einer Runde Bier interessiert waren. Er begann die ganze Welt zu hassen. Er schlich sich hasserfüllt aus dieser Stadt. Bei einem Bauern fand er einen Job. Und der beschäftigte ihn irgendwo im Stall. Und so landete er bei den Schweinen. Der, der kein Hundeleben führen wollte, der landete bei den Schweinen. Erfülltes Leben ist doch eh alles Schweinewurst. Ist doch eh alles Schweinewurst. Er rief, ich bin frei. Und dann hatten ihn, und dann hatte ihn das Heimweh. Und er musste dem großen Lebensstil folgen. Er rief frei, er rief, ich bin frei. Und dann hatten ihn die Triebe und er musste sie befriedigen. Er rief, ich bin frei. Und dann hatte ihn die Einsamkeit und er musste sich amüsieren. Sehen Sie, so sieht die Freiheit aus des erfüllten Lebens, die wir uns wünschen. Müssen gebunden sein, nicht mehr anders können. Liebe Freunde, entweder wir stehen unter Gott und sind damit Söhne und Töchter in der Freiheit Gottes. Oder wir stehen unter uns selbst und unseren Lüsten, unseren Süchten, unter unseren Depressionen, unseren Problemen und damit in der größten Unfreiheit, die es überhaupt gibt. Neutralität ist kein Thema. Und deshalb sind Sie mit aller Deutlichkeit gefragt. An diesem Abend bist du persönlich mit aller Deutlichkeit gefragt. Willst du Kind des einen oder Knecht der vielen anderen sein? Willst du Kind des einen oder Sklave der vielen anderen sein? Freiheit oder Fesseln? Das Wahlrecht muss jeder ausüben. Freiheit ohne Fesseln. Sie können sich um diese Wahl nicht drücken. Freiheit ohne Fesseln. An diese Wahlurne muss jeder einmal gehen. Freiheit oder Fesseln. Der junge Mann wählte richtig. Noch war es nicht zu spät. Anna und Markus fragten vorhin, wir wollen uns ändern, aber wie? Wir wollen uns ändern, aber wie? Dieser junge Mann, er wusste die Antwort. Und in drei Schritten erreichte er das erfüllte Leben. Drei Schritte. Erster Schritt, er kam zu sich. War das die neue Welle? Nach der Aktion, die Frustration und dann die Resignation und dann schließlich eben die Meditation. Was wir in diesen Tagen beobachten, ist, dass Menschen meditieren, dass Menschen wieder zu sich kommen wollen. Diese Bewegung ist gar nicht so schlecht. Kierkegaard, der dänische Religionsphilosoph, sagte, schaff Schweigen, hilf anderen zum Schweigen. Dieses Treppensteigen in sich hinein ist gar nicht so schlecht. Aber ich frage mich, ob man damit etwas findet. Wenn man sich selbst verloren hat, kann man sich nicht selbst finden. Liebe Freunde, wer sich selbst finden will, der muss Gott finden. Die Identität des Menschen hängt an der Realität Gottes. So hängen die Dinge zusammen. Nur wer Gott findet, findet wieder sich selbst. Meditation als Besinnung ist gut, wenn man nicht von Besinnen, wenn man nicht von Sinnen kommen will. Aber ich fürchte, dass eben das Ziel nicht stimmt. Sie müssen diesen Gott wiederfinden. Sie müssen ihn wiederfinden. So wie dieser junge Mann, der horchte nicht in sich hinein, der ging nicht die Treppen in sich hinein, sondern vor ihm stand nicht sein Ich, sondern die Vatergestalt. Und er sagte, wie viel Arbeiter hat mein Vater und ich verderbe im Hunger? Der Grund meines Elends sind nicht die stinkenden Schweine. Der Grund meines Elends ist nicht das schlechte Futter. Der Grund meines Elends ist nicht dieser entsetzliche Job. Der Grund meines Elends ist, dass ich nicht daheim bin. Ich war auf der Königsstraße, viele Leute, und da hörte ich Geschrei eines Kindes, ein Bub mit 5 Jahren. Ich blieb bei ihm stehen, der weinte und weinte. Nun bin ich ja schließlich Seelsorger und zum Trösten verurteilt und verdammt. Und deshalb blieb ich stehen und sagte, du Bub, komm, wein doch nicht. Willst du deine Wurst? Die wurde an der anderen Seite vorne. Ich sagte, nein, wie keine Wurst. Dann sagte du, bist du ein Eis? 2 Kugeln. Nein, ich will kein Eis. Willst du Bärchen? Nein, was willst du denn? Und dann sagt er und brach aus ihm heraus, ich will heim. Ich will heim. Was nützen Ihnen all diese Dinge, die Ihnen hier vorgeführt werden, wenn Ihre Seele schreit, ich will heim, ich will heim? Weil ich fern vom Vater lebe. Deshalb dieses ganze Elend. Und die beste Meditationsform ist bis zum heutigen Tag das Gebet. Im Gebet finden Sie diesen Gott, der Sie sieht. Und im Gebet finden Sie sich selbst, dieses gepeitschte und gejagte Ich, das endlich wieder still werden darf. Er kam zu sich, ist das erste. Und der zweite Schritt, er schlug in sich. Er schlug nicht um sich und machte alle anderen für seine Misere verantwortlich. Einige zeigen auf ihr schlechtes Erbgut. Mein Opa war ein Trinker, was kann ich dafür, dass mir das Bier so schmeckt? Die anderen, die zeigen auf ihre Eltern, die waren doch totale Versager und haben mich pädagogisch verformt. Was kann ich dafür, dass ich so Eltern hatte? Und der dritte zeigt auf die Gesellschaft. Wenn die krank ist, was Wunder, dass ich krank werde. Er schlug nicht um sich, er schlug in sich. Und er sagte den schwersten Satz, den ein Mensch über die Lippen bringen kann. Er sagte, ich habe gesündigt. Freunde, er hat nicht gesagt, ich bin ein bisschen entgleist, ich habe einige über den Durst getrunken, ich befand mich in schlechter Gesellschaft, es war ja alles gar nicht so schlecht gemeint, take it easy. Nein, er sagte, ich habe gesündigt, ich bin abgehauen, ich bin in die Stadt gegangen, ich wollte ohne dich leben, ohne Gott leben, das ist Sünde. Ohne Gott denken, das ist Sünde. Ohne Gott handeln wollen, das ist Sünde. Sünde ist die Kunst des Lebens ohne Gott. Und solch ein Lebenskünstler wollte er nicht sein. Und deshalb schlug er in sich. Ich will heim. Und deshalb der dritte Schritt. Er ging heim. Er ging zum Vater. Manche wollen's. Aber sie tun es nicht, sie haben gute Vorsätze. So wie man manchmal gute Vorsätze hat. Man will ein paar Zigaretten weniger rauchen, weil das Zeug einem auf die Lunge sitzt. Man will mit den Eltern anders reden, weil dieser rüde Umgangston nicht ins Haus passt. Man will mit dem Mädchen endlich die Wahrheit besprechen, weil man so nicht weiter zusammenleben kann. Und dann gehen die Tage hin, man schiebt es auf die lange Bank. Und die lange Bank ist der beste Sitzplatz des Teufels. Der hatte keinen guten Vorsatz, der führte ihn aus. Er ging nicht vorher unter die Dusche. So mit Gel und Shampoo, Deo, hat sich nicht fein gemacht. Er brachte seine Kleider nicht zur Kleidereinigung. Nein, er kam mit seinen Lumpen und seinem ganzen stinkenden Dreck, so wie er war. Und nun sehe ich, wie er die Straße heraufkommt. Und oben am Vaterhaus öffnet sich die Tür. Und dort erscheint der Vater. Was wird der jetzt sagen? Und du traust dich? Oder wird er sagen, und du schämst dich nicht? Und der langt nicht nach dem Prügeln und schreit, scher dich, Bub! Nein, der geht auf ihn zu, umarmt ihn und küsst ihn. Denn sie, so ist der Gott, der ein erfülltes Leben schenken kann. Kein ferner Nebel oder eine nebelhafte Ferne. Kein unbekannter Weltenlenker, der in Brudersphären Wittgesang unseren Kosmos durchkreist. Keine ferne, unbekannte Gestalt. Ein Vater, ein barmherziger Vater, der jeden aufnimmt, wieder aufnimmt, der zu ihm kommt. Liebe Freunde, es ist ihm nicht billig geworden. Teuer war es. Es kostete ihn seinen einzigen Sohn. Den hat er ins Kreuz schlagen lassen, damit wir nicht zu Kreuze kriechen müssen. Er nahm die ganze Verlorenheit auf sich, dass wir nicht verloren sein müssen. Er hat den Sühnetod erfüllt, damit wir ein erfülltes Leben bekommen können. Kann ich ihn nicht ins Herz hineinschreien? Ein Vater, der auf sie wartet. So wie auf dem Bild von Burnand, das ich Ihnen am Schluss malen will. Der französische Maler, Südfrankreich, und dort ein Haus, ein Flachdach, und auf diesem Flachdach steht der Vater. Er hat die Hand an die Augen gelegt und späht. Seine ganze Erscheinung ist Erwartung, Sehnsucht, Liebe. Wissen Sie eigentlich, dass Gott so nach Ihnen ausschaut? Wissen Sie, weißt du, dass Gott so nach dir hinblickt? Weißt du, dass Gott so auf jeden wartet? Ich will heim. Geben Sie es doch zu. Und kommen Sie heim. Wäre das nicht ein guter Abend, heimzugehen, dieses erfüllte Leben aus seiner Hand zu nehmen?